Und wir kennen die Weihnachtsgeschichte ja gut. Vielleicht wird sie heute am Abend, eigentlich hoffe ich das, heute am Abend einmal mehr vorgelesen. Und gleich stolpert man ab und zu über etwas, wo man noch gar nie darüber nachgedacht hat. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Gabriel hat schon gelesen, die Hirte auf dem Feld, stockfinster am Feuer. Plötzlich öffnet sich der Himmel und der Engel erscheint. Die Hirte verschrecken. Verständlich, weil das ist eigentlich das, was sich durch die ganze Bibel zieht. Immer wenn Menschen Engeln begegnen, ist zuerst mal ein Schreck, weil das so gewaltige, herrliche Wesen sind. Aber bei dem bleibt es ja dann nicht. Nachdem der Engel seine Botschaft verkündet hat, berichtet uns das Wort Gottes, dass sich auf einmal der ganze Himmel geöffnet hat und das Heer vom Himmel, die himmlischen Heerscharen, dort erschienen sind. Und jetzt verschrecken die Engel erst recht. In Offenbarung 5 ist nämlich beschrieben, dass das Heer vom Himmel 10.000 mal 10.000, 1.000 mal 1.000, unbeschreiblich, unzählbar viel. Krieger, Soldaten, himmlische Kämpfer, dort am Himmel stehen. Kein Wunder, brechen die Hirte in Panik aus, müssen zuerst beruhigt werden, bevor sie das Lied hören, wo die Kampftruppe Gottes singt. Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und wir lesen die Worte von dem Herr, Weihnacht für Weihnacht, singen sie vielleicht mit. Aber ganz ehrlich, Weihnacht, besinnliche Zeit und der Himmel voll von Kämpfern. Was macht das Heer, zumindest in dieser besinnlichen Zeit, zumindest in der Weihnachtsgeschichte? Wir wollen diesen Weihnachtsvorhang ein Stückchen weit zur Seite schieben. So wie Kind vielleicht, wenn sie am Oben fast nicht warten können, wie echt der Tannenbaum aussieht und wie die grossen Päckchen sind, die auf sie warten, vielleicht die Türen ein bisschen aufdrücken. Wir als Kind haben nie schon rein dürfen, sondern das war verbotene Zone, bis es losgegangen ist. Und dann will man doch ein bisschen reinspienzeln und das wollen wir heute auch machen. Wir schieben den Weihnachtsvorhang zur Seite. Und wollen vor Augen nehmen, was eigentlich in der geistlichen Welt abgegangen ist. Was das himmlische Heer hier macht. Und ehrlich gesagt, ich habe mir über das auch noch nie Gedanken gemacht. Das ist eine Predigt von Daniel Zink, die er vorbereitet hat. Und er war jetzt die ganze Woche im Spital mit einer schweren Lungenentzündung. Er konnte gestern heim, noch sehr schwach. Und wegen dem springe ich jetzt hier ein. Wir schieben den Vorhang zur Seite und schauen in die geistliche Welt hinein. Und für das spulen wir gerade mal ein paar tausend Jahre zurück. Ganz am Anfang. An den Ort, wo alles angefangen hat. Zu den ersten Menschen überhaupt. Wo Gott die Welt gemacht hat. Ist ja eine wunderbare Harmonie gewesen. Zwischen den Menschen. Zwischen Gott. Ihr Natur. Und Adam und Eva haben diesen wunderbaren Auftrag bekommen, die Welt zu bebauen und über sie zu herrschen. Ja gut, ich muss vorwärts machen, weil wir durch die Jahrhunderte gehen. Die Idylle hat nicht lange angehabt. Weil mit dem Sündenfall ist eine dramatische, unheilvolle Wende gekommen. Die Menschen und bis heute auch wir sind durch die Sünde nicht nur von Gott getrennt worden, vom Lebensspender, sondern in einem gigantischen Betrug. Es gibt ja die Betrüger, oder? Die 1-2 Millionen irgendwie erbeuten. Aber in diesem Moment ist etwas abgegangen, das noch viel, viel weiter gegangen ist. Satan entreisst am Mensch den Herrschaftsanspruch über die Welt. Alles, was Gott geschaffen hat, von dem er gesagt hat, es ist gut, es ist schön, es ist vollkommen. Der Teufel reißt an sich. Adam und Eva werden aus dem Paradies vertrieben, sinnbildlich, aus ihrem Reich, aus ihrem Herrschaftsbereich, der ihnen anvertraut war. Das, was Gott ihnen gegeben hat. Und Satan übernimmt die Regentschaft. Und in die Welt zieht all das ein, was wir so drunter leiden. Knechtschaft, Sünde, Hass und Gier, Krankheit, Zerfall, Tod. Satan übernimmt die Herrschaft. Wir haben im Hiob-Buch so einen Einblick. Das Buch fängt an, dass so eine göttliche Audienz beschrieben ist. Die einen oder anderen kennen es vielleicht. Und wie die verantwortungsvollen Engel oder Gottessöhne heisst dort zusammenkommen und vor Gott erscheinen und wie einen Rechenschaftsbericht abgeben. Und vielleicht hast du dich schon gefragt, warum kommt dort Satan? Ja, er kommt, weil er Herrscher von dieser Welt geworden ist. Und wo Gott ihn fragt, wo kommst denn du her, sagt er, ja, ich habe die Erde durchstreift. Er sagt eigentlich nichts anderes als, ich war in meinem Gebiet gewesen. Ich habe mein Gebiet beherrscht und jetzt bin ich zu dieser Versammlung gekommen, um Rechenschaft abzugeben. Satan, der Herrscher von dieser Welt. Ja, wenn wir einen Sprung machen ins Neue Testament, nicht zu Weihnachten, sondern gerade ein paar Jahre noch weiter, wo Jesus seinen Dienst aufnimmt, dort lässt sich ja Jesus taufen. Und wird nachher vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Zum Fasten, zum Beten. Und dort erscheint Satan und versucht ihn dreimal. Lukas 4 ist das alles beschrieben. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber die zweite Versuchung hat etwas mit unserem Thema zu tun. Der Teufel führt Jesus auf einen hohen Berg und er zeigt ihm alle Reiche von dieser Welt. In einem einzigen Augenblick, alle Reichtümer. Und er sagt zu Jesus, das ist meins. Ich habe Macht über die Länder, über all die Reichtümer. Ich verfüge über sie. Ich kann sie geben, wem ich will. Ich gebe sie dir, wenn du dich beugst und mich anbetest. Was hat der Teufel gezeigt? Die Reich von dieser Welt. Und wem sollten sie gehören? Uns Menschen. Aber Satan sagt, sie gehören mir. Sie sind in meinem Besitz. Und so war es. Das ist er tatsächlich. Jesus bezeichnet Satan im Johannesevangelium zweimal als Fürst von dieser Welt. Ich bin so froh, dass Jesus das nicht resignierend sagt, sondern in einem durchaus kämpferischen Ton. Er sagt, er ist der Fürst von dieser Welt. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass der Fürst aus der Welt rausgestoßen wird. Johannes 12, Vers 31. Jesus sagt, es ist Zeit, dass er gerichtet wird. Johannes 16, Vers 11. Und Jesus sagt damit, ja, am Satan gehört die Welt. Er hat sie von Tausenden von Jahren beim Sündenfall an sich gerissen. Aber ich bin der Anfang von seinem Ende. Das Ende von seiner Herrschaft ist gekommen. Ich bin gekommen, um ihm die Herrschaft wieder zu entreissen. Gehen wir zurück zu dieser Versuchung. Der Teufel zeigt Jesus alle Reich und macht das Angebot, Sohn Gottes, wenn du dich vor mir beugst, das gehört alles dir. In einem Moment. Es ist so einfach. Du musst nicht ans Kreuz. Du bist doch gekommen, die Herrschaft zurückzuholen. Beug dich vor mir. Und voilà, schon hast du. Der Teufel möchte, dass Jesus vor ihm im Sand runterknäult, dass er sich erniedrigt, sich beugt und Satan erhöht und arbeitet. Satan oben, Jesus unten. Ist es nicht wunderbar, dass es gerade umgekehrt kommt? Dass 3 Jahre später, wo Jesus am Kreuz hängt, Blut überströmt, dass er nicht unten ist, sondern obwohl am Leiden, obwohl sterbend, ist er erhöht. Und in dem Moment, wo Jesus die drei alles entscheidenden, die grössten, die bedeutendsten Worte der ganzen Weltgeschichte rausschreit, es ist vollbracht. In dem Moment erfüllt sich die älteste und die grösste Verheißung der Bibel. Unmittelbar nach dem Sündenfall, noch im Paradies. Im Moment vom Triumph, wo Satan eben triumphiert, weil er die Herrschaft von Adam und Eva, der Lüge und Täuschung an sich gerissen hat, erscheint Gott und sagt zur Schlange, 1. Mose 3, Vers 15, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau. Und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Ah nein, nicht Jesus ist erhöht gewesen. Am Kreuz ist Jesus erhöht. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, wird der Schlange den Kopf zertreten. Nach der Auferstehung, kurz bevor dass Jesus zurückgeht in den Himmel, steht er ja wieder auf einem Berg. Lesen wir es in Matthäus 28. Das ist jetzt nicht so ein Schweizer Alpenberg, das ist für uns ein Hügel, aber es ist ein Berg. Ein Berg, so wie Jesus mal mit Satan gestanden ist. Und Satan hat gesagt, das gehört alles mir. Jetzt, nach der Auferstehung, steht Jesus wieder auf einem Berg. Und er sagt zu seinen Jüngern, was sagt er? Mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auf Erden. Wer herrscht auf dieser Welt? Es ist Jesus Christus. Ja, welche Macht hat der Teufel noch in unserem Leben, wenn Jesus sagt, ich habe die Macht, alle Macht im Himmel und auf Erden? Kenne ich. Weil Jesus hat den Fürst von dieser Welt abgesetzt und rausgestoßen. Und das Gericht wartet noch auf ihn. Wie wäre sonst Frieden auf Erden überhaupt möglich? So wie es die Engel gesungen haben. Wenn der noch am Drücker wäre. Im Kolosserbrief schreibt der Apostel Paulus, er bringt es auf den Punkt. Gott hat die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet. Er hat ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Kolosser 2, Vers 15. Und schon klar, der Teufel ist noch in dieser Welt. Er versucht, so viel Schaden anzurichten wie möglich. Er ist noch Feind, aber er ist ein besiegter Feind. Seine Herrschaft, seine Macht ist ihm entrissen. Er weiß genau, er hat nur noch wenig Zeit, bis er gerichtet und in Ketten gelegt wird. So wie es Jesus voraussagt und so wie es beschrieben ist in Offenbarung. Ein Feuersee, der auf ihn wartet. Der Zeitpunkt, wir wissen ihn nicht, aber der Zeitpunkt steht schon fest. Und der Countdown, der tickt und tickt. Das ist das Bild, das wir sehen, wenn wir hinter einem Vorhang von Weihnachten schauen. Das geistliche Bild. Und wir machen das jetzt nicht nur, um einfach unseren Gewunder zu stillen, wie ich früher als Kind. Nein, wir tun es, damit wir Satan nicht mehr Macht geben in unserem Leben, als er wirklich hat. Weil er redet uns ein, die Sünde, die wirst du nie besiegen. Weißt du was? Das ist ein Bluff. Das ist eine Lüge. Jesus sagt, er lügt von Anfang an. Bei Jesus gibt es Vergebung. Bei Jesus gibt es Reinigung. Bei Jesus gibt es Wiederherstellung. Bei Jesus gibt es Veränderung. Er lügt. Er redet uns ein, dein Glaube ist kraftlos. Deine Gebete, die sind wirkungslos. Dein Zustand, der ist hoffnungslos. So redet er. Und weißt du was? Es ist ein Bluff. Es ist eine Lüge. Er weiß genau, dass es nicht stimmt. Und er hat schon einmal die Menschen belogen. Lassen wir nicht zu, dass er uns belügt. Im 1. Petrus 5, Vers 9 steht, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, wenn wir heute am Abend Heilig oben feiern, wenn wir vor Augen haben, Jesus ist Herr. Jesus hat seine Machtstellung eingenommen. Wenn wir uns an Jesus halten, an seiner Seite sind, dann sind wir auf der Siegerseite. Jetzt fragst du dich, hast du den Faden verloren? Du hast doch über das himmlische Heer reden. Ja, das kommt jetzt. Weil eine Frage stellt sich doch jetzt eigentlich. Warum hat Satan das nicht verhindert? Als Herrscher von dieser Welt. Und wenn wir die Bibel gehen, vorne anfangen, und wir könnten bis zum Hingerst, dann haben wir die Antwort ganz schnell gefunden. Also, ich mache mir so etwas von Mut. Warum hat er es nicht verhindert? Er hat schon wollen, aber er hat nicht können. Er hat es versucht, aber es ist ihm nicht gelungen. Das ist jetzt nicht der besinnliche, schöne Teil der Weihnachtsgeschichte, der glücklich läutet. Es gibt auch einen anderen Teil. Skrupellos, brutal, blutig. Wir gehen nochmal zurück. Nach dem Sündenfall, Adam und Eva stehen vor Gott und sie bekommen ihre Strafe. Und ich habe schon gelesen, dass auch Satan eine Strafe bekommt. Gott geht auf die Schlange zu und verflucht sie. Noch einmal, 1. Mose 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst in seine Ferse beißen. Was für eine Ansage. Der Sündenfall ist kaum geschehen und schon kündet Gott eine grosse Wende an. Es wird ein Nachkommen von Eva sein. Nachkommen der Frau. Und er wird dem Satan den Kopf zertreten. Er wird für ihn ein Kopfzertreter. Satan hat Herrschaft über die Welt mit Lüge und Täuschung an sich gerissen. Das hat also Gott nicht nötig. Er geht offen auf die Schlange zu und sagt ganz offen, was wird passieren. Es wird einer kommen. Ein Nachkommen von Frau. Er wird dich besiegen. Du wähnst dich als Sieger, Satan. Hiermit erkläre ich dir hochoffiziell. Ich werde einen schicken. Er wird triumphieren. In diesem Kampf wirst du ihn zwar verletzen, in die Fersen stechen. Ich glaube, das ist ein Hinweis auf die Nägel, wo am Kreuz der Jesus seine Füße getrieben worden sind. Aber er wird dir den Kopf zermalmen. Ja, für Adam und Eva, die hier nebendran gestanden sind, ich bin sicher, das war eine enorme Erleichterung. Weil sie schon intuitiv verstanden haben, was alles in Brücke gegangen ist. Durch ihr Versagen, durch ihren Ungehorsam, durch ihren Zweifel. Was für ein Schlamassel. Und jetzt dürfen sie hören, aber es gibt Hoffnung. Hoffnung für einen Mensch. Und die Worte, die in ihren Ohren wie Balsam waren, bin sicher, die sind in den Ohren von Satan genau das Gegenteil gewesen. Ihm ist gerade der Krieger erklärt worden. Ihm ist vorausgesagt worden, es gibt einen Kampf. Und blöderweise ist auch der Ausgang vom Kampf angekündigt worden. Es gibt einen Sieger, aber es bist nicht du. Und es ist offensichtlich, dass Satan die Ansage sehr, sehr ernst genommen hat. Durch die ganze Geschichte, Heilsgeschichte durch, stoßen wir immer wieder auf die Versuche, den Nachkommen zu verhindern, ihn zu töten. Sofort fängt Satan an, den Nachkommen zu bekämpfen. In Hoffnung, er könne ihn verhindern oder doch noch besiegen. Nach dem Sündenfall kommt ja gerade eine schreckliche Geschichte. Der Brudermord von Kain und Abel. Und ich glaube, man kann die Vorfälle auch deuten, nicht nur als Zeichen, wie sich Sünde verheerend auswirkt, sondern auch in Bezug auf die Bemühungen von Satan. Er befürchtet doch, dass einer von diesen zwei Söhnen vor Eva jetzt sein Kopf zerbrettert wird. Und wo sie opfern und er sieht, dass das Opfer von Abel angenommen wird, der stiftet kurzerhand Kain an, seine Brüder umzubringen. Und wo Abel tot ist, wendet er sich vielleicht schon als Sieger. Abel ist tot. Vielleicht der Kopfzertreter. Vielleicht bin ich davon gekommen. Aber ja, wir wissen, wie es weitergeht. Eva wird noch einmal schwanger. Sie bekommt einen dritten Sohn. Und gibt ihm den Namen Seth. Und vermutlich bedeutet der Name Ersatz. Das wird er, Seth. Er wird Ersatz für Abel. Und über ihn geht nachher der Stammbaum. Adam, Seth. Über viele Generationen. Und dann kommt der Abraham. Und dann kommt der David. Und irgendeinmal kommt der Josef. Und bei ihm steht es aber ausdrücklich. Und er war aber nicht der liebliche Vater. Jesus zeugt durch den Heiligen Geist. Geboren von Maria, der Nachkommen von der Frau. Ich möchte das eine Aufgabe geben. Wenn du im Alten Testament lesest, achte doch auch immer mal wieder drauf, wie Satan probiert, die Heilslinie auszulöschen, was er alles tut, um den Kopfzertreter zu verhindern. Ich mache nur ein paar Stichworte. Gott hat Abraham berufen, Isaac, den Jakob und die Sippe ist schon auf 70 angewachsen. Und dann kommt die Hungersnot. Über mehrere Jahre. Wie sollen sie die überleben? Sie, die als Beduinen umziehen. Werden sie verhungern? Nein. Gott hat schon vorgesorgt. Gott hat schon der Josef, der andere Josef, nicht der vor Weihnachtsgeschichte, sondern früh, nach Ägypten vorausgeschickt, damit die Nachkommenschaft von Eva nicht ausgelöscht wird. Als die Brüder vor dem Josef stehen, sagt er zu ihnen, Gott hat mich vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt. Weil aus dieser Linie, Generationen später, wird Jesus geboren werden. 400 Jahre später, ich mache schnell vorwärts, muss keine Sorgen haben. Noch immer in Ägypten, Israel, mittlerweile zum Volk angewachsen, wo der nächste Mordanschlag auf das Volk geplant ist, damals, jetzt das mal durch den Pharao. Der Pharao, der den teuflischen Befehl erlässt, alle hebräischen Bübli im Nil zu ertränken. Krokodilfutter. Und wir lesen wunderbar, wie Gott ihn rettet. Durch die Prinzessin. Und Gott schreibt ein neues Kapitel mit dem Volk Israel und bringt sie in das Land, das er Abraham versprochen hat. Brauchen wir noch mehr Beispiel? Wenn wir die ganze Zeit überspringen, fast am Schluss von dem, was das Alte Testament uns noch erzählt. Israel hat mittlerweile das Land verloren, sie in Gefangenschaft, im Exil. Und da noch einmal ist ein Anschlag geplant auf das ganze Volk Israel. Haman, der Vizekönig, hat schon alles organisiert, das Schwert schon geschliffen. Der Termin war schon gesetzt. Und Gott hat vorgesorgt. Die Königin Esther hat den König, eine Jüdin geheiratet, ohne es zu merken. Und zum entscheidenden Zeitpunkt kann sie Fürsprache einlegen für sich und ihr Volk. Auch dieser Plan von Satan misslingt. Und das ist eigentlich die blutig, brutale, schreckliche Linie, die bis zum Kindsmord in Bethlehem führt. Noch ein letzter, weiterer, verzweifelter Versuch, wo Satan probiert, den verheißenen Retter, den Nachkommen von Frau, den Kopfzertreter, sein Kopfzertreter, den er über Jahrhunderte gefürchtet hat, doch noch zu verwutschen. Und wie souverän bleibt unser Gott. Das macht mir so Mut, dass die Bibel gar nicht viel Wort braucht, sondern Apostel Paulus einfach schreibt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und man merkt fast nichts von all dem Widerstand, von all dem Kampf, von all dem Blut, von all dem Schrecken. Man merkt nichts, weil Gott Schritt für Schritt ans Ziel kommt. Der Nachkommen, der verheißene Retter, Jesus Christus, geboren am Weihnachtsabend in diesem Stall zu Bethlehem. In Windeln gewickelt, ihre Futterkrippe. Liegt das Kind ganz schutzlos in der Krippe? Ist nicht das der kritische Moment? Wenn jetzt kommen die Hirten, werden sie ausrauben? Hirten waren ja damals die Ausgeschlossenen, weil sie einfach so kriminell waren. Ich möchte ihnen gar nichts unterstellen. Aber wir lesen etwas. In dem Moment, wo Jesus schutzlos auf die Welt kommt, öffnet sich der Himmel. Und das Heer von den himmlischen Heerscharen kommt auf das kleine Dorf Bethlehem. Sie umstellen die Hirten. Sie umstellen das Dorf. Sie umstellen den Stall. Sie stürmen die Krippe. Und das Lied, das sie singen, ist auch eine Ansage von Gott an den Teufel. Frieden auf Erden. Das bedeutet nichts anderes als, mit deiner Herrschaft geht es jetzt zu Ende. Heute Nacht ist der geboren, den ich dir vor Tausenden von Jahren angekündigt habe. Der Nachkommen von der Frau. Du hast vor ihm zittert. Du hast probiert, ihn zu töten. Du hast mit Winkelzug probiert, ihn zu verhindern. Immer und immer wieder. Jetzt ist er da. Er wird dich besiegen. Und er wird dir die Herrschaft auf dieser Welt entreissen. Die Menschen, die du durch die Sünde versklavt hast, werden befreit. Und die Feindschaft, die du zwischen den Menschen und mir gestiftet hast, die wird beendet durch den, der Frieden bringt. Durch Jesus Christus. Du wirst gerichtet. Rausgeworfen aus dieser Welt. Und die Menschen, den Menschen wird er Frieden bringen. Und heute Nacht ist mein ganzes himmlisches Heer aufgeboten, um das Kind zu beschützen. Ja, das ist das Bild, das wir sehen, wenn wir hinter einem Vorhang von Weihnachten schauen. Satan, der alles probiert, den Jesus zu verhindern, und wo leer ausgeht. Und wegen dem dürfen wir heute einstimmen in das Lied. Ehre sei Gott in der Höhe. Auch ihm gehört wirklich die Ehre. Ihm gehört wirklich die Ehre. Und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Bei den Menschen, die ihm vertrauen. Dank dem kannst du Frieden haben. Dank dem wird Jesus dein ganz persönlicher Retter, dein Heiland, dein Friedenfürst, wenn wir ihn annehmen und einladen in unser Leben. Ich möchte uns einladen, strecken wir uns aus nach dem Frieden. Und ich weiss, da gibt es verschiedene Dimensionen. Es gibt den Frieden zwischen mir und Gott. Dort rein dürfen wir Jesus einladen. Mit seiner Vergebung schenkt er uns Frieden. Es gibt aber auch Frieden einfach in unserem Leben, der fehlt. Vielleicht in konkreten Beziehungen. Auch hier ist Jesus der Friedenfürst. Und wir dürfen ihn einladen und ihn um Hilfe und um Besserung bitten. Es gibt Spannung in unserem Leben. Vielleicht nicht mit Menschen, sondern mit Situationen. Mit einer Krankheit, mit einem Schicksalsschlag. Ist nicht auch da Jesus der Friedenfürst? Und wir dürfen einladen und sagen, Jesus, komm du rein in die Situation und schenk du mir Frieden. Ich wollte nicht langweilen mit diesem grossen Bild von Weihnachten. Es hat für uns ganz eine konkrete Botschaft. Wenn unser Gott doch in diesem Grossen zum Ziel kommt, wie viel mehr denn nicht auch in unserem ganz persönlichen Leben, in unserem Unfrieden, dort, wo wir nicht zur Ruhe kommen können. Jesus, der Friedenfürst. Und ich lade euch ein, dass wir es einfach beten. Dass wir ruhig werden und Jesus begegnen. Du darfst Jesus begegnen. Ich möchte zuerst ihm danken. Und Ehre sei Gott, ja, ihm zuerst Ehre geben. Aber nachher möchte ich einfach dir einen Raum schaffen, wo du ganz persönlich dem Jesus kannst begegnen. Und auch die Situation, die dir den Frieden raubt, Jesus kannst bringen. Lass uns beten miteinander. Lass uns offen sein für das Reden vom Heiligen Geist. Und er dir vielleicht auch gerade einen Ausweg zeigt oder etwas zuspricht, das dir Mut und Kraft gibt. Und vielleicht auch einen Auftrag für jemand anderes, der unter Unfrieden leidet und wo Jesus jetzt dich losschickt, um einfach so eine Ermutigung reinzusprechen ins Leben. Vater im Himmel, Ehre sei Gott. Und wir danken dir. Schon nur, wenn wir eine halbe Stunde nachdenken über das grosse Bild, können wir nur staunen, wie du zum Ziel kommst. Wie du dich nicht abhalten lässt. Wie du noch im Paradies Rettung und Heil versprochen hast. Wiederherstellung vom Frieden. Wir danken dir. Und wir danken dir, dass nichts dazwischen gelegt werden konnte. Sonst ist es genau so gekommen, wie du es gesagt hast. Als der Tag erfüllt war, hast du deinen Sohn geschickt und Jesus ist gekommen. Wir preisen dich. Wir staunen über deine Grösse und über deine Herrlichkeit. Und wenn wir Weihnachten feiern, wollen wir immer zuerst einfach auch dich anbeten und dir die Ehre geben, die dir gebührt. Und Jesus, du, der gekommen bist auf die Welt, dir wollen wir danken, dass du der Friedenfürst bist. Dass du der bist, der Frieden bringt auf Erden. Und Jesus, du siehst jetzt das Herz von jedem Einzelnen. Und das, was uns den Frieden raubt, wir legen es dir hin und rechnen mit dir. Danke, Jesus, dass du das alles gehört hast. Und du bist Friedenfürst. Bring du Frieden rein. Halleluja. Und ich habe so stark empfunden, wenn wir so über Frieden reden, und in einer Welt leben, die so voller Krieg und Hass ist, wenn wir nicht einfach weitergehen. Sondern wir einen Moment nehmen, wo wir beten. Beten für Menschen, die wissen, dass sie im Unfrieden sind. Und wir wollen nachher auch für unsere Welt beten, die auch im Unfrieden ist. Mit Krieg in Ukraine, im Nahen Osten. Lade dich ein, dass du jetzt einfach gerade an deinem Platz deine Stellung einnimmst als Gotteskind und mitbetest für Frieden in dieser Welt. Vielleicht stehen wir auf miteinander. Als Zeichen vom Engagement. Und wir beten alle miteinander, gleichzeitig. Laut oder leislich, so wie du willst. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wir ehren dich. Wir ehren dich. Wir ehren dich. Shura nama santa katara nama lachanda. Kara nama shuto koro nama santo koturo nama lachandi. Gesere nama shendi kuturo nama santo. Coro lo condoro no mascede che era. Jesus, wir bitten für Beziehungen, die von Unfrieden prägt sind. Gerade auch von über Ehebeziehungen möchte ich aussprechen. Frieden. Alle Berater sagen, Weihnachten, heikle Zeit, da eskaliert es. Jesus, wir stehen dem entgegen. Und beten um Frieden. Jesus, ich bitte um Beziehungen zwischen Eltern und Kind. Und komm du mit deinem Frieden. Schenk du Versöhnung, schenk du Schritte aufeinander zu. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Und Vater, wir beten für die Welt. Ich wünsche mir, es wird sich schon mehr zeigen von deinem Frieden. Und wir schauen die Nachrichten und wo man hinschaut, sieht man Hass, Unrecht, Unfrieden. Und ich möchte bitten, Jesus, dass du reinkommst mit deinem Wirken. Ich bitte dich für die Ukraine. Schenk du Frieden. Vater, wir bitten für den Nahen Osten. Schenk du Frieden. Auch die Familien, die Geiseln, ja, die immer noch auf ihre Geiseln warten. Schenk du Frieden. Die Palästinenser in einem Land, wo sie missbraucht sind. Schenk du Frieden. Und Jesus, wir kommen da kein Ende, wenn wir jeden Konflikt aufzählen wollen. Schenk du Frieden. Du bist der Friedenfürst. Amen.